Jesu Kreuzigung, der Tod. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte sein Haupt und verschied. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, so furchtbar diese Schilderung ist von deinem letzten Gang ans Kreuz, an deiner Todesstätte, so erfreulich ist es für uns, Herr, zu wissen, dass du das alles für uns getan hast, zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Denn dort, Herr, hast du uns die Sünden vergeben, dass wir aufblicken können zu dir und wissen, wir sind gerettet, du hast uns erlöst, du hast alles getan für uns. Dafür wollen wir heute dich loben, dich preisen, Herr, und gedenken an deine große Liebe und denken an deine große Tat, die du für uns am Kreuz vollbracht hast. Niemand hätte so große Liebe für uns aufbringen können als du, der lebendige und wahrhafte Sohn, wahrhaftige Sohn Gottes, des Allmächtigen. Wir danken dir, Herr, dass du dies für uns vollbracht hast. Amen. Wir wollen mit einem Lied beginnen. Noch dringt Jesu frohe Botschaft.
Jesus Christus.
Karfreitag, Besinnungstag für alle, die an Jesus Christus glauben. Ein Freudentag, denn da ist uns das Heil bereitet worden. Der Feiertag ist in letzter Zeit viel diskutiert worden, besprochen worden, bis in höheren, in die höchsten Regierungskreise hinein. Das Parlament hat sich beschäftigt mit dem Karfreitag. Der Nationalrat hat Sitzungen abgehalten. Viele haben sich gemeldet, ihre Meinung dazu zu sagen. Es ging immer nur um den Tag, um einen freien Tag, um einen Tag der Erholung, der Freude zum Genießen, für einen Ausflug oder für eine Wanderung oder irgendetwas anderes zu tun. Es wurde sehr wenig darüber gesprochen, dass es der Besinnungstag ist für uns Gläubige, weil der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist ganz ins Hintertreffen geraten. Man wollte nur einen Tag haben, den die evangelischen Kirchengemeinde so schon in Besitz hatten. Ich weiß nicht, wie lange schon. Da ist man dann aufmerksam geworden, dass es nicht ganz gerecht ist. Auch andere wollten diesen Tag haben. Und so hat man diese großen Debatten geführt. Das Urteil ist nicht ganz klar und eindeutig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zu diesem Tag kommen kann. Aber das Wichtigste ist, dass es doch der Todestag unseres Herrn Jesus ist, an den wir glauben und dem wir dafür zu Dank verpflichtet sind und danken wollen. In der Regel heißt es ja, dieser Feiertag ist für Christen. Ein Tag für die Christen, die an Jesus glauben, die zu ihm gehören. Die Frage ist aber, wer ist ein wahrer Christ? Oder andersherum gefragt, was kennzeichnet einen wahren Christen? Da gibt es dann schon einige Gedanken darüber. In der letzten Woche habe ich einmal einen Ausspruch gehört von jemand, dass es auch sogenannte Hobbychristen gibt. Ich habe keine Erklärung dazu bekommen, ich weiß nicht, woher dieser Ausspruch stammt. Ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber, wer könnte da gemeint sein, ein Hobbychrist zu sein. Bin nur zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Hobbychrist ein Mensch ist, der sich einmal für Jesus entschieden hat, hat eine Bekehrung erlebt, er hat sich auch taufen lassen, er gehört zu einer Kirche, zu einer Glaubensgemeinschaft, oder ist das das ganze Zeichen, oder gibt es auch noch etwas anderes, was einen wahren Christen auszeichnet? Da müssen wir die Bibel fragen, dass wir diese Antwort bekommen. Ein Jünger Jesu, wenn die Bibel beschreibt, wie sie ihn darstellt, ein Jünger des Herrn Jesus Christus, ist jemand, kann nur jemand sein, der die Wesenszüge unseres Herrn Jesus Christus widerspiegelt, der den Herrn Jesus selbst ausstrahlt, der nicht mit einem verdrossenen Gesicht herumläuft oder verärgert durch die Welt geht, sondern der Jesus Christus, seinen Herrn, auf seinem Antlitz widerspiegelt. Das ist ein wahrer Christ im Sinne der Bibel. Ein Mensch, zu dem es einmal zu einer radikalen Lebenswandel gekommen ist. Ein Mensch, der wirklich einmal umgekehrt ist, der sagen kann, das Alte ist vergangen, bei mir ist alles neu geworden. So soll auch das im Leben zeigen. Er soll dann Jesus Christus, seinen Herrn, widerspiegeln. Er hat früher ein Leben ohne Gott geführt. Nach eigenen Vorstellungen. Nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Und glaubte, er ist durchs Leben gut gegangen. Jetzt aber hat er sich hingewandt zu Jesus Christus. Er ist sein Retter geworden, er ist sein Herr geworden in seinem Leben und er hört auf seine Stimme, wenn er echt ist, und er folgt ihm nach. Das sind auch Wesenszüge, die einen Christen auszeichnen. Ich habe in zwei Bibelstunden einmal in letzter Zeit darüber geredet, steht im Johannes 10, Vers 27, was uns der Herr Jesus bedeuten soll und bedeutet. Er nennt uns seine Schafe, die zu ihm gehören. Sie kennen mich, sagt er. Sie folgen mir nach und sie hören auf meine Stimme. Das sind meine Schafe, sagt Jesus. Und sie haben auch die Vergebung der Sünden. Das ist dokumentiert im Wort Gottes. Im Epheserbrief 1, Vers 7, da heißt es, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung. Wir haben in ihm die Erlösung durch sein Blut. Wir haben in ihm die Vergebung der Sünden. Warum und wodurch? Durch den Reichtum seiner Gnade. Nicht, dass wir es verdient hätten, nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Herr Jesus tut einen Ausspruch in Johannes Kapitel 10, Vers 11, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte. Und kein anderer Ausspruch unseres Herrn Jesus beschreibt so sehr seine Liebe zu uns Menschen wie dieser Vers. Ich bin der gute Hirte. Denn damit ist alles gesagt, was er für die Menschen tun will und tun wird. Und kein anderer Ausspruch in der Heiligen Schrift beschreibt so deutlich und so genau die Zuneigung, die Jesus zu uns hat. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, ich behüte dich Tag und Nacht, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Und kein anderer Ausspruch aus der Heiligen Schrift beschreibt so klar und deutlich die Fürsorge, die Jesus für seine Kinder hat, für uns. Er ist nicht nur ein Hirte, er ist der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Er sagt es auch, sie kennen mich, sie folgen mir nach und dann ist er bereit, etwas zu geben. Dafür hängt er jetzt am Kreuz von Golgatha. Diese Liebe soll uns immer in Erinnerung sein, wenn wir versuchen, ein wenig abzuweichen vom Weg des guten Hirten. Wenn wir nicht mehr seine Stimme hören wollen, weil uns etwas anderes wichtiger geworden ist, weil uns die Liebe nicht mehr dazu drängt, dann schauen wir hin auf das Kreuz, wie er dort hängt, belastet mit unseren Sünden. Und wegen unserer Sünde ist er da hinaufgekommen, auf diesen Marterpfahl, und musste dort für uns sterben. Eine Sache, die wir schon ernstlich in unsere Gedanken einfassen müssen. In Epheser 1, Vers 7 ist es ganz genau uns erklärt. Und wir freuen uns darüber, dass wir diesen Ausspruch kennen und wollen ihn dankbar annehmen. Wer Jesus hat, hat die Vergebung der Sünden. Er ist sein Eigentum und er darf sich freuen, zu Jesus zu kennen und zu ihm zugehören. Ein Christ weiß das. Und woher weiß er es? Er weiß es aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes. Er weiß es aus der Bibel, dass er durch den Glauben an den Sündungstod Jesu Christi vor Gott gerechtfertigt ist. Das müssen wir uns einmal ganz klar vorstellen. Diesen Vers habe ich schon ein paar Mal gesagt, lernt ihn auswendig. Der soll uns auf der Zunge liegen, wenn wir ihn brauchen. Wir sind durch Christi Tod, durch seinen Tod am Kreuz, gerechtfertigt und haben Frieden mit Gott, den wir vorher nicht gehabt haben. Wir sind alle Sünder, oder ihr seid alle Sünder, sagt uns das Wort. Keiner ist frei davon. Wir haben keine Ehre bei Gott, aber wir werden doch gerecht gesprochen. Wodurch? Durch die Erlösung, die Jesus am Kreuz für uns erduldet und vollbracht hat. Dadurch sind wir freigesprochen worden. Heißt es in Römer 3, 24. Und dann auch in Römer 5 noch ein Vers dazu. Da wir nun gerecht gesprochen worden sind, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir Frieden mit Gott. Es muss man sich ins Herz schreiben, so wunderbar Frieden mit Gott zu haben. Viele haben ihn nicht. Viele glauben, sie haben ihn, aber sie sind doch unruhig und sie haben diesen Frieden nie kennengelernt. Ich möchte daran erinnern, dass uns Karl in der letzten Bibelstunde, die er gehalten hat, ein klares Bild vor Augen gemacht hat von einer Gemeinde, die wir auch sein könnten. Er hat gesprochen aus der Offenbarung 2 über das Seinschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Es könnte genauso gut auch ein Sehnschreiben an die Bergmannsmission und Gemeinde Ampfelwang gewesen sein. Es beginnt mit Lob, mit Preis, mit Dank, was diese Gemeinde alles getan hat, die hier der Herr Jesus erwähnt. Und er sagt dem Engel der Gemeinde in Ephesus, schreibe der Gemeinde das. Ich kenne deine Werke. Schon etwas Großes, wenn eine Gemeinde Werke aufweisen kann. Ich weiß um deine Mühsal, dass du dich bemühst, dass du Geduld hast, damit das Werk Jesu in der Gemeinde auch Fuß fasst und vollendet werden kann. Ich weiß, sagt der Engel des Herrn, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Das ist auch eine notwendige Sache in der Gemeinde, dass man es nicht duldet, dort wo Böses geschieht. Und er sagt, du hast die geprüft, die das nicht gehalten haben. Du hast das untersucht. Auch die, die gesagt haben, sie seien Apostel und sind es nicht. Wir haben vor Jahren schon einmal dieses Problem gehabt, dass einer gesagt hat, ich bin nur Apostel und ihr nicht. Und er musste gehen, wir haben ihn nicht ertragen können. Wir haben ihn von der Missionsleitung zurückholen lassen, von wo er hergekommen ist. Denn einer, der so auftritt, kann nicht Hirte in der Gemeinde sein, der alles sich selbst aneignet. Und er sagt noch mehr, du hast Geduld, ja, die brauchen wir auch. Und um meines Namens willen bist du nicht müde geworden, trotz all der Schwierigkeiten in der Gemeinde, die du gemeistert oder die ihr gemeistert habt, seid ihr nicht müde geworden. Das klingt wie ein Loblied. Aber dann kommt etwas, was uns die Haare zu Berge stehen lässt, wenn wir ehrlich darüber nachdenken, was der Herr Jesus dann sagt, was ihm ganz und gar nicht gefällt. Nach all den Aufzählungen über das Lob der Gemeinde sagt er in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlässt. Du bist nicht der, der du einmal mir versprochen hast, mir nachzufolgen, mir gehorsam zu sein, mit mir zu gehen, mir nachzufolgen. Der bist du nicht mehr. Und ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Du bist im Begriff, die Liebe, die über alles steht, die dich so herrlich vor Gott hinstellt, zu verlassen. Und stell dann eine Warnung dahinter. Denke daran. Überlege es dir gut, wovon du abgefallen bist. Er spricht hier schon von einem Abfall, wenn jemand die Liebe nicht mehr hat. Und er sagt, tu Buße. Du musst noch einmal von vorn beginnen. Tue Buße und tu die ersten Werke, die du getan hast, als du mich als deinen Heiland angenommen hast. Wenn nicht, und das ist furchtbar, dann werde ich über dich kommen, werde deinen Leuchter, dein Licht vom Sockel stoßen und werde das tun, wenn du nicht Buße tust. Wenn unser Licht im Staub liegt, wird es erlöschen. Und das ist das Furchtbarste, was uns passieren kann. Und er macht darauf aufmerksam und sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das kann auch uns sagen. Und jeder soll darüber nachdenken, ob er diese Liebe noch hat. Der braucht sie für die Nachfolge zum Gehorsam. Denn dafür ist der Herr ans Kreuz gegangen. Ein Christ weiß es und er muss es wissen, dass er von Neuem geboren ist. Von Neuem geboren. Dass er durch den Tod zum Leben hinübergegangen ist. Das darf er wissen. Auch Nikodemus wusste das nicht, als er in der Nacht zu Jesus kam und hat gefragt, was muss ich tun? Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht erben. Und wer diese Neugeburt erlebt hat, der besitzt auch das ewige Leben, sagt Gott und sagt sein Wort. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3 wird uns viel gesagt über dieses ewige Leben. Zuerst sagt er es zu Nikodemus. Wahrlich, ich sage dir, es sei denn jemand, dass er von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und was haben wir oder warum müssen wir von Neuem geboren werden? Johannes 3, Vers 16, ein uns bekannter Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt Und er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, hinrichten ließ am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Neugeboren, wiedergeboren zu neuem Leben. Man kann schon einmal darüber nachdenken, ob man es nicht doch wieder von Neuem mit Jesus versuchen soll. Ein Christ besitzt das ewige Leben. Ein neugeborener, lebendiger Christ widerspiegelt Jesus Christus in seinem Gesicht, dass es andere sehen an ihm. Der ist wirklich ein neugeborener Christ. Denn er strahlt aus, denn er sieht die ewige Herrlichkeit. Und die, über die freut er sich so sehr, dass er das ausstrahlt. Er geht mit Gott einer völligen Gewissheit entgegen. Er hat ja die Zusage, das Versprechen Gottes, dass es für ihn keine Verdammnis gibt. Das hat Gott versprochen. Auch im Römer 5 lesen wir es noch einmal. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und wer glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ein wunderbares Wort, das uns der Herr da zu Füßen legt. Ein Wort von ihm. Ein Christ sieht, ein Christ weiß und ein Christ hat. Ein Christ ist ein Erbe Gottes, das ihm niemand streitig machen kann, weil er ein Kind Gottes ist. Und ein Kind beerbt einmal seinen Vater. Und ein Kind Gottes beerbt den Vater im Himmel. Das heißt, er wird einmal mit Christus am Reich und am Reichtum des Himmels teilhaben. Bei ihm wird das alles haben, was Jesus zu geben vermag. Und er hat nicht nur das Erbrecht empfangen, er hat auch den Heiligen Geist empfangen. Da müssen wir nicht immer bitten und Dinge tun, damit wir den Geist bekommen. Er hat ihn empfangen als ein Zeugnis, dass ihn Gott liebt, dass Gott bei ihm ist. Als ein Siegel, dass es besiegelt ist und Gewissheit ist. Er hat den Heiligen Geist. Er hat ihn als Unterpfand bekommen, Garantie seines ewigen Heils. Das ist uns verbrieft im 2. Korintherbrief, in Kapitel 1, Vers 22. Da steht es schwarz auf weiß. Und wir sind, oder ihr seid versiegelt, in unserem Herzen seid ihr versiegelt, und als Unterpfand hat euch der Herr den Heiligen Geist gegeben. Braucht nicht mehr bittern, nicht mehr warten. Er hat ihn euch gegeben. Auch in Römer 8, in Vers 15, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sagt der Herr, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, den Gottes Kinder bekommen. Bitte nicht sagen kindischen Geist. Wir sind nicht kindisch, aber wir sind Kinder Gottes. Und durch den rufen wir Abba, lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das hat uns Gott gegeben. Und sind wir aber Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben. Gleicht sich dem Erbrecht auch in dieser Zeit an, nämlich Gottes Erben und Miterben, wenn wir mit ihm leiden, auch wenn es einmal nicht so gut geht, ihn immer wieder sehen am Kreuz, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden, dass wir dorthin kommen, wo Jesus ist, in der Herrlichkeit. Christen ist also nicht eine Sache des Intellekts, unseres Verstandes. Christen ist eine Sache unseres Herzens und unseres Lebens. Wie tief Jesus in unser Herz, ihn wir ihn eindringen lassen, ihn von innen heraus uns ändern lassen, wirken lassen, darauf kommt es an. Das ist eine Sache des Herzens und unseres Lebens, wie wir leben mit Christus. Und es beginnt damit, dass wir unser Innerstes, das Herz nämlich, das Innerste für Gott öffnen und für sein Wort. Was wir mit dem Verstand nicht erfassen oder begreifen können oder in einen Rahmen bringen und Einklang bringen können, Das können wir mit dem Herzen erreichen. Unser innerstes Wort müssen wir für Gott und für sein Wort öffnen. Dafür steht das Kreuz. Das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz hinaufgegangen ist und hat dort für uns die Sünden hinaufgetragen. Jesus lebt mit Gott, er ist sein Sohn, und Jesus lebt für Gott. Und genau das möchte er auch von uns, von dir und von mir, dass du mit Gott lebst. Und wenn du das vernachlässigt hast, denke an das Wort, wo er sagt, ich habe etwas gegen dich, dass du deine erste Liebe nicht mehr hast. Aber lebe nicht ohne Gott, lebe für Gott. Seine Feinde, die Feinde Gottes, leben ohne Gott. Warum? Sie haben es auch gehört, oft und immer wieder, von der Liebe Jesus, von seinem Werk auf Golgatha am Kreuz. Aber es ist nicht in ihre Herzen hineingedrungen. Es ist daher oben stecken geblieben, nicht ins Herz gegangen. Hat das Herz nicht erreicht, darum bleiben sie ohne wahre Gottes Erkenntnis. Sie erkennen Gott nicht in seiner Liebe und in seiner Fürsorge für uns Menschen. Darum fragen wir uns auch heute am Karfreitag, wir sollten es tun, uns fragen, wie wird uns Gottes Sohn einmal beurteilen? Was wird er einmal sagen, wenn wir vor ihm stehen, wenn er Rechenschaft von uns fordert? Was wird er sagen? Hoffentlich wird er sagen, zu uns, zu denen, die zu seiner Rechten stehen werden. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbet das Reich. Es gehört euch, das ich für euch bereitet habe. Es ist schon euer Eigentum von Anbeginn der Welt. Ihr braucht es nur annehmen. Matthäus 25. Er kann auch sagen, er macht die Tür auf und sagt, geh hinein in des Herrn Freuden, wo Freude ist, ewige Freude, nach der wir uns sehnen. Geh hinein in die Freuden des Herrn und hüten wir uns danach, dass er nicht sagen muss zu uns, geh weg von mir, du Verfluchter, geh weg in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ein furchtbares Wort aus dem Munde des Herrn, aber er wird es sagen müssen, wenn wir ihm nicht gehorsam sind und seine Liebe nicht ernst genommen haben und verlassen haben. Das hat er gegen uns. Amen. Ihr dürft auch wieder Freude haben am Herrn und diese zeigen auch in einem nächsten Lied. Dort auf Golgatha.
Golgatha stand einst ein alt graues Kreuz, stets ein Sinn in Gott, Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dorthin ist der Herr und in ihm ich das Gottes Lamm seh. Schätzen werde ich das abtraue Kreuz, bis ich Jesu erblick auf den Thron. Ich behalte mich fest an das Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Kron. Das graue Kreuz von der Welt zu verhöhnen, zieht mich wunderbar mächtig mit an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder die Lüge getan. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesu erblick auf den Thron. Ich behalte mich fest an dem Zorn, einst erhalt ich dafür eine Kron. Diese altraue Kreuz bleibt auf immer nicht treu, trage willig die Schande und Tod. Einstens ruft es mich heim, wo ich gehe, seine Herr. Bis ich Jesu erblick auf den Thron. Ich will halten mich fest an das Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron.
Ich denke doch, dass wir auch heute am Karfreitag unserem Herrn unseren Dank sagen sollen für das, was er für uns getan hat, dass er uns die Sünden weggenommen hat, sie ans Kreuz hinaufgetragen hat und uns vergeben hat, dass er uns ewiges Leben schenkt und garantiert, dass er uns einmal in sein Reich holen wird. Wer dieses Bedürfnis hat, dem Herrn Dank zu sagen, soll es jetzt tun. Wir wollen eine kurze Zeit im Gemeindegebet verbringen und Gott unseren Dank sagen.